Hallo miteinander, das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin der Reto Sauter, Chefredakteur von Travel News und heute im Circle am Flughafen Zürich. Mein Gast im Podcast hat aus meiner Sicht einen der spannendsten Berufe, die es in der Tourismusbranche überhaupt gibt. Er ist Netzwerkplaner bei der Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss. Herzlich willkommen im Talk, Oliver Lenz.
Hallo Reto.
Oli, die Frage liegt auf der Hand. Wie wird man Netzwerkplaner von einer Airline?
Da gibt es, glaube ich, nicht einen Weg, wie man das wird. In meinem Fall war es ein Wirtschaftsstudium und dann ein Umweg über die Verkaufsabteilung beziehungsweise so ein bisschen Backoffice vom Verkauf. In meinem Team, die anderen haben Aviatik studiert. Ich würde sagen, die beiden Wege sind wahrscheinlich so ein bisschen die klassischen, wenn man bei uns arbeiten, aber da gibt es definitiv auch noch andere.
Du bist vor rund 10 Jahren eingestiegen bei der Edelweiss. Wo und warum?
Ich habe angefangen mit einem Praktikum im Capacity Management. Da haben wir ganz hands-on die Allotments, die Kontingente der verschiedenen Tour Operators verwaltet im System. Damals in einem Ursystem und alles eben sehr hands-on. Ich habe ein einjähriges Praktikum gemacht, bin nachdem dann ins Militär und nach dem Militär Teilzeit wieder eingestiegen, parallel zu meinem Studium.
Und dann hast du irgendwann gefunden, mal, wo du so ein bisschen mitbekommen hast, Netzwerkplanung, das könnte vielleicht etwas sein, oder ist es mehr so ein bisschen nah dies nah irgendwie gekommen?
Also ehrlich gesagt, bevor ich überhaupt bei Edelweiss bin gelandet, habe ich immer gedacht, ich plane dann mal irgendwie das Streckennetz von der SBB oder so. Ich habe immer gedacht, ich werde der Bähneler. Dann eben bin ich mal bei Edelweiss gesehen, habe das im Nachbarbüro gesehen, wie dort die Landkarte an Wang hängt mit unseren Destinationen und so. Und ziemlich schnell war klar gewesen, wenn ein anderer Job mich interessiert, in dieser Firma oder in dieser Branche, das ist ein Netzplaner. Insofern war es so ein bisschen der Traumjob gewesen.
Viele Leute, die in der Airline-Branche arbeiten, sind schon als Kind Aviatik-Fans, gehen Flüger schauen. Du hast jetzt gesagt, irgendwo die Bahn sei auch noch ein bisschen rum gewesen. Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren?
Ja, also bei mir ist es absolut nicht so gewesen. Ich bin wirklich schon, kaum habe ich können laufen, bin ich immer zur Bahn 2000 Strecke über Zug schauen. Das hat mich fasziniert. Und vor dem Fliegen hatte ich eher Angst gehabt. Wir sind als Kind eigentlich nie geflogen. Und relativ spät mal hat es dann angefangen. Das erste Mal in den USA war mein erster Flug gewesen. Und hatte da ja eher Respekt davor gehabt. Und erst nachher ist die Faszination gekommen, als ich dann die Reise ein bisschen verarbeitet hatte. Hat es mich angefangen zu faszinieren. Und dann bin ich als Planespotter da Sommer lang oder auch Winter am Haag gestanden, in Zürich. Manchmal in Frankfurt oder an anderen Orten. Und da hat es mir den Ärmel reingenommen. Ja.
Was muss man eigentlich für Voraussetzungen mitbringen, um den Job vom Netzwerkplaner zu machen, einerseits von der Ausbildung her, aber auch von den Fähigkeiten, die man hat?
Also ausbildungsmässig denke ich, wirtschaftliches Verständnis ist unumgänglich. Das braucht es. Es hilft, wenn man etwas vom Fliegerischen oder beziehungsweise von der Operation versteht. Aber ich habe jetzt da nicht den professionellen Hintergrund. Das haben dafür die anderen in meinem Team oder vor allem der ein Kollege. Das ist auch gut, dass es das hat im Team. Und trotzdem ist es sinnvoll, wenn man ein bisschen Ahnung hat, wie die Welt aussieht und wo die Flugzeuge etwa durchfliegen und so und nicht völlig nur quasi am Schreibtisch daheim sich fühlt. Sonst, ich denke nicht, dass man etwas ganz Verrücktes muss können. Es braucht sehr viel Herzblut oder will sich mit eben diesen Destinationen einfach sehr intensiv auseinandersetzen und wirklich zu verstehen, wie, warum und wann werden die von wem bereist. Ich glaube, sonst kann man den Job so nicht sinnvoll machen und hat auch keine Freude dran und die Freude braucht es.
Wer ist bei der Edelweiss eigentlich alles in Entscheid integriert, wenn es darum geht, eine neue Destination in den Flugplan aufzunehmen?
Grundsätzlich können wir als Netzwerkteam einen Business Case mit der direkt betroffenen Abteilung eben Verkauf, Marketing und Revenue Management erarbeiten und dann unserer Geschäftsleitung vorlegen, die entscheidet, ob wir eine Strecke aufnehmen oder nicht. Je nach Destination ist auch der Konzern, die Lufthansa-Gruppe, involviert in den Entscheid.
Wie häufig kommt es vor, dass ihr findet, Moll, das sieht gut aus, das haben wir durchgerechnet, das müssen wir machen und dann kommt vielleicht gleich ein Nein?
Wir sind noch nie bis in Geschäftsleitung und haben nachher ein Nein bekommen. Aber es gibt natürlich auch schon, bevor wir in der Geschäftsleitung sind, gibt es immer diverse Diskussionen und da muss man auch rausgespüren, was hat eine Chance, eine Mehrheit zu finden und was nicht.
Wie sieht der Arbeitsalltag von euch als Netzwerkplaner aus? Wie tun ihr das evaluieren, das Ganze?
Wir sind ja eine relativ kleine Airline im Vergleich. Unser Team macht neben einer Netzplanung noch mehr. Wir machen eben die Netzplanung, wir machen Bau, aber auch den Flugplan selber. Also Scheduling nennt sich das. Wir schieben Bauchchen mit jedem Flug und ein Flugzeug planen, wo dann der Flug abfliegt. Die genauen Flugzeiten etc. Wir sind auch für die Slots zuständig an den Flughäfen, dass wir überhaupt dürfen landen oder starten. Und auch für das Verkehrsrecht, dass wir in einem spezifischen Land oder dorthin dürfen fliegen. Das tun wir auch als Team verwalten. Und entsprechend, unser Arbeitsalltag ist spannend. Viel Zeit verbringt man vor dem Flugplan hockend und an dem rumbastelnd, das muss man schon sagen. Aber wir haben auch, also wir gehen an Konferenzen, bis jetzt sind wir gerade kürzlich in Hongkong gesehen, zum Beispiel, Flughäfen treffen. Wir haben diverseste Austausche eben in der Branche intern, sehr viel mit der Lufthansa-Gruppe, mit den Netzplanern von der anderen Airlines und so weiter. Also es ist sehr spannend, weil wir so viele verschiedene Sachen eigentlich noch selber und in-house machen.
Und wie entscheidet ihr konkret, welche neuen Destinationen in Frage kommen?
Es gibt Zahlen zu den Verkehrsströmen, wo eigentlich jede Airline, die ihre eigenen Zahlen zur Verfügung stellt, auch zur Verfügung steht. Sprich, man sieht, was haben die anderen Airlines heute für Passagierströme und so lässt sich auch relativ gut sehen, wo gibt es überhaupt eine Nachfrage, die schon existiert. Das ist eine Basis. Und jetzt gerade bei Langstrecke, sage ich mal, ist das unumgänglich, dass es da eine Nachfrage schon gibt. Gleichzeitig probieren wir Trends rauszuspüren. Beispiel Nordics. Ich meine, wir sind seit Jahren eigentlich, sehen wir, dass Nordics mehr und mehr an Relevanz gewinnen. Die viel zitierte Coolcation im Sommer zum Beispiel. Und wir probieren, diesen Trends nicht komplett vorzugreifen, aber frühzeitig oder im richtigen Zeitpunkt halt aufzuspringen. Und gerade bei der Kurzstrecke ist es halt auch so, dass wenn Destinationen gar nicht angebunden sind, man muss sich das vorstellen, griechische Inseln, da gibt es viele. Und wenn jetzt 17 davon haben einen Direktflug und weitere 10 halt nicht, dann ist die Chance gross, dass sehr wenige Leute auf die 10 Inseln reisen, wo es halt mühsam ist, zum Herkommen. Und dort braucht es dann auch ein bisschen Fingerspitzengefühl und ein bisschen eben auch sich in die Kundschaft versetzen, zum spüren, hat so eine Destination Potenzial.
Du hast vorher die Weltkarte angesprochen. Gibt es die immer noch oder arbeitet ihr wirklich jetzt rein digital mit euren Plänen?
Es gibt keine Weltkarte mehr, weil wir da unser Open Office haben, wo eigentlich die Sitzplätze nicht mehr fix sind. Darum haben wir noch nicht einfach hinter unserem Platz eine Weltkarte aufgehängt mit Stecknadeln drin. Aber digital gibt es das Pendant dazu. Wir haben eine Excel-Tabelle mit rund 100 Destinationen, die wir eigentlich monitoren. Das heisst, wir schauen, wie sich die Marktpreislevel entwickeln und wie sich Marktvolumen an die Destinationen entwickeln. Wie sieht die Saisonalität aus, wie tut sich die verändern und so weiter. Insofern, ja, wir haben unsere Longlist. Wir haben ja eine Shortlist basierend auf dieser Longlist und die da schon immer unsere Destinationen, potenzielle Destinationen im Auge behalten.
Wie viele Destinationen sind auf dieser Shortlist?
auf der Shortlist sind, sage ich jetzt mal, zwischen 10 und 20 und auf der Longlist eben etwa 100. Es ist immer ein bisschen die Definitionsfrage, was will man jetzt als Shortlist nehmen, logischerweise. Grundsätzlich, man muss das realistisch sehen, wir haben im Moment unsere Langstreckenflotte von 6 aktiven Flugzeugen im Einsatz und kein weiteres Wachstum im Moment geplant. Und insofern ist es jetzt, oder wäre es irgendwie unrealistisch, wenn wir würden sagen, wir haben 20 Langstrecken auf dieser Shortlist, weil das würde auch nicht in näherer Zukunft nachher eintreten.
Was ist für dich bei der Planung eigentlich spannender, kurz oder die Langstrecke?
Das ist eine coole Frage. Auf den ersten Blick ist es immer die Langstrecke. In Realität finde ich eigentlich nicht unbedingt. Auf der Kurzstrecke kann man viel mehr ausprobieren. Es sind kürzere Vorlauffristen. Es gibt mehr Raum für Kreativität. Auch die Kundschaft ist eher bereit, mal eine Kurzstrecke auszuprobieren, wo sie vielleicht nicht 100% einschätzen können, als jetzt auf der Langstrecke. Dort hat man relativ eine klare Vorstellung, wo man hin will.
Also könnt ihr dort auch eher mal einen Versuchsballon starten, wo man sagt, also natürlich aufgrund von den Faktoren, die entscheiden, aber sind die Hürden fast ein bisschen weniger hoch als auf der Langstrecke?
Ich würde sagen, die Hürde ist immer dann am höchsten, wenn eine Region Peak-Saison hat. Also jetzt Kurzstrecke im Hochsommer zum Beispiel, da kann man sehr, sehr viele Orte herfliegen und es funktioniert. Also man verdient damit Geld. Und das machen wir schon. Darum, wenn wir irgendetwas Neues ausprobieren wollen, dann muss man irgendetwas anderes rausnehmen. Da ist die Hürde sehr hoch. Winterkurzstrecke, ja, da gibt es auch Destinationen, die gut funktionieren, aber dort hat es doch deutlich mehr Luft im Flugplan. Und da kann man mal sagen, wir geben etwas eine Chance. Versuchsballon ist vielleicht fast ein bisschen zu negativ. Ich glaube, es ist mehr ein Investment, dass man die 3 Jahre, die man üblicherweise einer Destination geben, dass man die auch wirklich eben einer gibt und sagt, das erste, das zweite Jahr sind Aufbau, im dritten Jahr sollte es nachher mal positiv sein. Und Kurzstrecke im Winter ist das auf jeden Fall realistischer als jetzt im Juli, August oder Oktober.
Du hast gesagt, also schonfristig, Anführungs- und Schlusszeichen, 3 Jahre in dem Fall. Von was für einer Auslastung reden wir da, wo jemand müsste hinkommen, dass man auch sagt, mal, das kann und soll funktionieren?
Wir gehen meistens nicht auf die Masse. Für uns ist Auslastung nicht das absolut Entscheidende. Uns geht es darum, dass die Mischung aus Auslastung und Durchschnittspreis die Kosten kann decken kann. Da haben wir Destinationen, die sind immer voll und es ist schwierig, damit Geld zu verdienen. Und andere Destinationen haben wir eine Auslastung von vielleicht 60-70%, eher tief und verdienen gutes Geld. Also da kann es wirklich alles geben. Man sagt immer so als Richtwert die 80% plus. Das ist sicher nicht falsch, aber es lässt sich überhaupt nicht auf alle Flügel anwenden.
Wie viel Einfluss hat eigentlich die Schweizer Reisebranche, wenn es um neue Destinationen geht?
Wir sind immer sehr interessiert an Inputs. Und vor allem, wenn die Inputs detailliert sind, wenn man sich auch aktiv austauschen kann und wenn wir auch können, vielleicht zum Teil fast naive Fragen stellen, die für uns als Airline halt nicht klar sind, dann kann das extrem helfen. Weil dann können wir einen Flugplan, jetzt gerade für eine neue Destination, aber auch wenn man bestehende optimiert, können wir halt so anpassen, dass es genau dem entspricht, wo die Branche braucht.
Du hast vorher eine Flughafenkonferenz oder einen Kongress angesprochen. Wie fest werdet ihr dort umgarnt, auch von Flughäfen, die sagen, Edelweiss, die Airline wollen wir bei uns?
Ehrlich gesagt werden wir recht fest umgarnt. Wir sind, wenn man es so zu der Grösse der Airline vergleicht, haben wir sehr, sehr viele Anfragen für Meetings vom Flughafen weltweit. Auch dort, es ist krass, was man lernt. Ich habe in den letzten Jahren an diesen Konferenzen so viele Destinationen lernen kennen, in Anführungszeichen, und viel darüber gelernt, weil man halt, wenn man als Flughafen oder als Destination einen guten Job macht und der Airline wirklich, oder eben uns, wirklich verständlich und mit Fakten belegt kann erklären, warum jetzt das eine sinnvolle Route wäre, dann hat das einen grossen Einfluss. Und ich glaube, weil das gewissen gelungen ist und die uns überzeugt haben. Darum sehen so andere Flughäfen, dass es bei uns kann funktionieren kann. Bei uns kann man erreichen, dass wir fliegen, aber es muss halt Sinn machen.
Möchten Sie täglich über das weltweite Tourismus- und Reisegeschehen informiert sein? Suchen Sie Reiseideen und Inspirationen? Auf travelnews.ch erfahren Sie jeden Tag das Neueste und Spannendste aus der Reisewelt. Auch ganz bequem mit einem unserer Newsletter.
Am 26. Oktober tritt der Winterflugplan in Kraft mit 3 neuen Destinationen. Luleå, das schwedische Lappland und São Vicente und Praia auf den Kapverden. Wieso habt ihr euch genau für diese 3 neuen Flugziele entschieden?
Ich fange mal bei Luleå an. Wir haben in den letzten Jahren gesagt, dass wir eben auch im Winter, nicht nur im Sommer im Norden, weil ein gutes Programm haben. Wir haben angefangen eigentlich mit Tromsø, haben nachher Island ausgebaut mit mittlerweile 2 Destinationen. Und haben mittlerweile mit Finnland 4 Destinationen, Norwegen eben, sie sind im Winter 2. Eine gute Abdeckung in Skandinavien. Und dann haben wir vor ein paar Jahren das Gespräch gesucht mit Schweden, haben das relativ genau angeschaut und haben gemerkt, dass das Luleå bietet eben nicht genau das Gleiche wie die schon bestehenden Destinationen, gerade in Finnland, sondern noch etwas anderes. Und zwar, man kann überall Nordlichter schauen an diesen Destinationen. Man kann meistens mit Schlittenhunden fahren, die sehen, besuchen, was auch immer. Die Sachen, das sind Klassiker und das ist auch gut so. Aber in Luleå, dort fliegt zum Beispiel das Meer zu, um die Schäreninsel herum. Das heisst, man kann dort auf dem Eis, auf dem zugefrorenen Meer, kann man mit dem Auto fahren, mit Schlitten fahren, man kann spazieren. Da gibt es mega viel zu machen. Man kann auf einen Eisbrecher gehen, wo effektiv sich durch das Eis durchbricht und so weiter. Und man kann gerade als Individualreisender kann man da Sachen machen, die in einem eigentlich touristisch weiterentwickelten oder eher auf Massen schon entwickelten Finnland, wo im Vergleich zu dem einfach noch deutlich spannender sind. Und uns ist schon klar, dass es Luleå nicht wird in den nächsten 2 Jahren ein Kittilä oder ein Rovaniemi überholen. Und das muss es auch nicht. Sondern wir probieren da eine spannende Ergänzung zu schaffen, die ähnlich, aber nicht identisch ist. Und damit eben, gerade für jemanden, der vielleicht das 2. oder 3. Mal im Winter in Orten geht, etwas nochmal zusätzlich bietet. Sal aufgenommen. Sal ist sicher die etablierteste von diesen Inseln, bietet viel für Wassersport und Badeferien. Ist sich auch gut am Entwickeln. Wir haben Boa Vista, wo in ein ähnliches oder für eine ähnliche Kategorie gut ist. Und jetzt haben wir in den letzten 2 Jahren haben wir uns mit den anderen beiden grösseren Inseln, eben Praia bzw. Santiago heisst die Insel und São Vicente, beschäftigt, weil wir haben gemerkt, dass wenn man mehr als Badeferien und Wassersport will, dass man eigentlich eben nicht unbedingt auf Sal oder auf Boa Vista geht, sondern man geht eher auf die Inseln. Die haben für Wandern und Kultur haben die ein enorm spannendes Produkt und das sind Nischen und das müssen wir nicht unbedingt ändern. Wir rechnen nicht damit, dass wir da eine riesen Anzahl Flüge werden durchführen, aber wir sehen, dass das scheint zu funktionieren. Wir haben da jetzt auf jedem von diesen Flügen haben wir eine stattliche Anzahl Buchungen schon und hören viel Positives. Ich glaube, das ist eine gute Idee gewesen. Muss sich sicher noch ein bisschen etablieren. Aber aus meiner Sicht die Möglichkeit zur Kombination, wie wir das an anderen Orten haben, Kombination Rundreise, Wandern, ich habe gesagt, Kultur, was auch immer, mit Badeferien am Schluss, das ist etwas, was funktioniert für den Duvis und das wollen wir auf den Kapverden ermöglichen.
Ab dem nächsten Sommer haben wir dann Windhoek in Namibia neu im Angebot, eine Destination, die sich die Schweizer Reisebranche schon sehr lange gewünscht hat. Was hat jetzt der Ausschlag gegeben, dass er gesagt hat, mal, jetzt machen wir es auf den Sommer 26?
Wir haben Wachstum gehabt in der Flotte, das hilft, weil dadurch haben wir mal ein Flugzeug gehabt dafür. Wir haben natürlich auch beobachtet, wie unsere Schwester in Deutschland, Discover Airlines, wie die sich auf dem Windhoek entwickelt hat. Wir haben im Sommer 25 hat Discover München Windhoek aufgenommen, vorher schon seit ein paar Jahren Frankfurt geflogen. Und wir haben gesagt, es macht Sinn als nächsten Schritt aus Lufthansa-Gruppensicht, auch wenn wir jetzt auch noch ab Zürich fliegen. Und das hat ich würde sagen, eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben enorm viel Nachfrage für Windhoek und darum auch da. Ich glaube, da können wir davon ausgehen, dass das gut kommt.
Eben, ihr habt eigentlich relativ schnell das Feedback über das Buchungssystem in dem Sinn, dass ihr wie auch seht, mal, das funktioniert oder das funktioniert vielleicht nicht ganz, wenn man sich entsprechend erhofft hat.
Das ist eben das Brutale. Man ist jahrelang dran, das vorzubereiten und ist eigentlich im Blindflug. Ja, man hat gewisse Zahlen, aber eigentlich ist man im Blindflug. Dann publiziert man es und nach ein paar Tagen ja, siehst halt, was passiert. Und das ist schon nicht die finale Realität. Es gibt Destinationen, die buchen mega früh, die Zeitung und andere buchen spät. Und trotzdem, da hat es schon Menge Tage gegeben, wo wir da die Buchungseingänge für eine neue Destination angeschaut haben und dann entweder gejubelt oder leer geschluckt, weil es einfach überhaupt nicht dem entspricht oder eben, ja, oder dem entspricht, was man erwartet hat. Aber ja, beim Windhoek kann ich ein gutes Gefühl besitzen.
Wir haben vorher über die Schonfrist geredet bei neuen Destinationen. Wie radikal sind ihr eigentlich bei Destinationen, die ihr schon länger vielleicht im Angebot habt, aber einfach merken, das hart, das geht überhaupt nicht mehr, bis ihr es dann auch rausnehmt?
Ich glaube, wichtig ist, dass der Trend stimmt. Wenn wir merken, dass eine Destination immer weniger Touristinnen und Touristen auf den Flügen hat, dass wir quasi in einer zufällig mit uns fliegende Passagiere hat, Umsteiger, die vielleicht auf eine Geschäftsreise oder so an die Destination gehen, aber immer weniger Touristen, dann macht es keinen Sinn. Dann muss ganz konkret absehbar sein, warum sich das wird ändern zum Positiven. Und sonst müssen wir die Destination einstellen. Beispiel Havanna.
Vor ziemlich genau 2 Jahren haben wir auf der Langstrecke Kolumbien neu im Flugplan aufgenommen. Wie zufrieden sind ihr dort mit der Entwicklung?
Das ist eine Destination, die eine sehr steile Entwicklung jetzt hergelegt hat. Wir waren im ersten Jahr noch nicht begeistert gewesen, aber eben, wir geben, wenn immer möglich, eine Destination ihre 3 Jahre, für sich zu entwickeln. Wenn ich jetzt die Zahlen anschaue für die kommenden Monate, sieht es vielversprechend aus. Man hört enorm viel positives Feedback aus der Branche. Das ist eine von den Destinationen, wo sehr viel Feedback kommt. Und wir werden jetzt ab Mitte November auch mit dem A350 können fliegen. Das ist auf einer so langen Strecke enorm hilfreich. Es ermöglicht uns auch, dass wir Cargo mitnehmen aus Bogota, ohne grossen Markt. Und wir sind der Meinung, dass wir jetzt so ins Positive kommen und die Destination auch in Zukunft haben kann.
Im Sommer 2025 haben der Seattle und Halifax ein neues Angebot aufgenommen. Wie steht die Entwicklung?
Auch positiv. Wir haben bei Seattle die ersten Wochen einen relativ langsamen Start gehabt. Juni ist nicht der ideale Monat, um das anzufangen. Hat sich jetzt sehr gut stabilisiert. Und das Halifax ist eigentlich von Anfang an gut gewesen. Bei Halifax, das ist, haben wir auch gewusst, bei Halifax ist die Kapazität mit so öffentlichen Flügen, das ist viel für so einen Markt, das ist keine Riesendestination. Entsprechend sind wir dort noch nicht bei den genannten 80% Auslastung, aber auch dort das Interesse ist sehr gross und ich bin eigentlich der Meinung, dass wenn wir die 2., 3. Jahr fliegen, dass sich das auch gut entwickelt.
Wer so viele Zahlen wälzt wie ihr, seht ja sehr genau, welches Trendziel sind für die bevorstehenden Monate auch und kann das sehr gut analysieren. Wie sieht das jetzt zum Beispiel für den Winter 2025/2026 aus?
Für den Winter 2025/2026 ist es so, dass wir mit Colombo glaube wirklich den richtigen Zeitpunkt verwünscht haben. Colombo ist extrem gefragt. Wir fliegen das erste Mal seit der Pandemie wieder nonstop und auch 2 Mal pro Woche statt nur einmal. Und das hat sehr viel Nachfrage jetzt können generieren von Anfang an. Darum, das ist sicher ein Trendziel. Wir haben ja die Dominikanische Republik, wo wir sowohl Puerto Plata Kapazität verdoppeln, wie auch Punta Cana um 50% erhöhen. Auch das zweifellos ein Trend der Winter. Beides entwickelt sich sehr positiv. Und schlussendlich möchte ich noch Phuket nennen auf der Langstrecke. Auch dort eigentlich, das ist vielleicht fast ein Glückstreffer. Wir haben dort eine Zusatzfrequenz und die Nachfrage hat sich nochmal deutlich erhöht. Also es passt gut zusammen. Das haben wir gehofft, aber ich würde jetzt mal sagen, auch ein bisschen Glück gehabt, dass das so gut passt.
Hast du auf der Kurzstrecke vielleicht auch noch 1-2 Beispiele?
Kurzstrecke, auf jeden Fall Kanaren. die sind im Moment sehr stark bei uns. Und andererseits Nordics, ganz klar. Also Finnland vor allem und Norwegen, aber eben eigentlich allgemein Nordics, die sich jetzt sehr stark entwickeln.
Artikel, wo es um neue Flugzeuge geht, werden bei uns immer extrem gut gelesen. Wir haben auch schon mehrere Umfragen gemacht mit Wunschziel von unseren Leserinnen und Lesern. Ich würde dir jetzt gerne 5 davon vorlegen. Sag doch bitte zu jedem Einzelnen, wie realistisch die für Edelweiss sind, die Destinationen, gerade auch möglicherweise durch die grössere Reichweite vom Airbus A350. Lima zu Peru.
Peru hat man rein von Reichweite her auch mit dem 340 können bedienen. Wir haben uns entschieden, dass wir stattdessen Kolumbien machen. Jetzt muss sich mal Kolumbien final etablieren und dann können wir schauen, was sich in Südamerika sonst noch machen
lässt. Kuala Lumpur zu Malaysia.
Meine erste Lektion als Netzplaner war damals, dass sich alle Airlines einmal ihrer Existenz die Finger an Kuala Lumpur verbrennen. Das scheint so eine Branchenweisheit zu sein. Lässt sich damit belegen, dass etliche Airlines immer wieder angefangen und wieder aufgehört. Ich fände es toll. Also ich glaube, das ist, ich habe zwar selber noch nicht gesehen, aber ich höre immer nur sehr Positives über die Stadt. Und ich glaube, auch das Land hat viel zu bieten. Ich fände es interessant.
Die philippinische Hauptstadt Manila.
Das wäre ein extrem langer Flug. Da sind wir bei der Ultralangstrecke, entsprechend auch sehr schwierig kommerziell, mit dem 350 flügbar, aber ja, nicht konkret geplant.
Die indonesische Ferieninsel Bali.
Das ist noch weiter. da sind wir dann wirklich in einem Bereich, wo auch der 350er an seine Grenzen kommt. Und es ist halt auch so, dass es extrem viele Kapazitäten Richtung Südostasien gibt. Das ist kein einfaches Business.
Und Hawaii.
Ich bin jetzt gerade von Hawaii zurückgekommen, allerdings privat und total unrelated zum Geschäftlichen. Fände ich persönlich auch toll, ist halt noch weiter oder ähnlich wie Bali und damit auch, ich sage jetzt mal, eher unrealistisch.
Oli, wir steuern schon auf den Schluss zu und am Schluss fange ich immer 3 Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich fertig machen würdest. Wenn die Wirtschaftlichkeit keine Rolle spielen würde, wäre mein künftiger Traumziel für Edelweiss?
Australien und Neuseeland.
Mein Lieblingsflughafen ist?
Zürich, das ist unsere Homebase.
Und meine nächste Reise geht auf?
Ich habe noch keine geplant, allenfalls die Erstflüge begleiten. Das ist aber noch nicht fix. Dann wäre es entweder Schweden oder Kap Verde.
Oliver Lenz, danke vielmals, dass du für Travel News Zeit genommen hast. Ich wünsche dir privat und beruflich alles Gute.
Merci vielmals, Reto.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Den nächsten Travel News Tag gibt es heute in einer Woche. Unterdessen freuen wir uns über regelmäßigen Besuch auf unserer Website travelnews.ch. Ciao miteinander.